Liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Lebenshilfe hier bei Radio Horeb. Unser Thema heute ist Single-Dasein. Single-Sein, aber nicht Solo-Sein, nicht Allein-Sein. Das ist das Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Und vorweg einmal, die Nachricht klingt fast unglaublich. Annähernd jeder zweite Haushalt in Berlin ist ein Single-Haushalt. Dabei handelt es sich nicht nur um Witwen oder Witwer, die nach einem erfüllten Familienleben alleine zurückbleiben. Die sogenannten Alleinstehenden der heutigen Zeit sind Menschen jeden Alters, jeder Bildungsschicht und mit sehr unterschiedlich gefüllten Geldbeuteln. Die Mieten für Ein- bis Zweiraumwohnungen explodieren, weil die Nachfrage das Angebot übersteigt. Single-Dasein, der neue Lebenstraum, wohl kaum. Die Vereinsamung der Menschen in unserer Zeit nimmt rapide zu. Sehr viele leiden darunter oder werden sogar krank. Woran liegt es, dass so viele Menschen keinen Lebenspartner, keine Gemeinschaft finden? Wie kann doch erfüllende Gemeinschaft erfahren werden und welche Beziehung spielt der Glaube an Gott? Über diese Fragen bin ich heute im Gespräch mit Pater Robert Maria Weinkötz. Er ist Bruder vom gemeinsamen Leben im Kloster Waghäusel und mein Name ist Katja Karif. Grüß Gott, Pater Robert Maria.
Grüß Gott, Frau Karif, und auch grüß Gott allen, die jetzt zuhören und zugeschaltet sind.
Wir beschäftigen uns heute mit einem Thema, was in der Gesellschaft sehr präsent ist, nämlich die wachsende Zahl der Single-Haushalte. Zunächst einmal, wahrscheinlich wird das in den Großstädten sehr viel mehr wahrgenommen als noch in den ländlichen Regionen, in denen doch der Familienzusammenhalt eventuell noch größer ist. In den Großstädten jedoch ist es ganz normal, dass eine Frau oder ein Mann mittleren Alters alleine lebt, ohne Kinder, ohne Familie. Deshalb an Sie die Frage, Pater Robert Maria, wie kommt es, dass so viele Menschen alleine leben?
Ich denke, das hat ganz unterschiedliche Gründe, weil jeder Mensch eine ganz unterschiedliche Biografie hat. Aber ich meine, aus unseren Erfahrungen heraus hier im Kloster doch auch sagen zu können, dass es Gründe gibt, die wir gut nachvollziehen können. Da ist zum einen bei vielen Menschen die Angst, wirklich eine feste Bindung einzugehen. Sie haben vielleicht erlebt, dass die Eltern geschieden sind, die Partnerschaft zerbrochen ist und von daher sind sie oft verunsichert. Zum anderen glaube ich, dass auch das Bild in der Gesellschaft von Familie mit eine Ursache sein kann. Wir finden in der Werbung, in den Filmen selten heile Familien. Und ich denke, das ist auch schon auch für viele ein Grund, dass sie auch in dieser Berufung eine Partnerschaft, eine feste Bindung, eine Ehe einzugehen, eine Familie zu gründen, ja oft verunsichert sind und von der Gesellschaft auch sich im Stich gelassen fühlen. Der alleinstehende, unabhängige, autonome Mensch, der alles kann, dem alles offen steht, der beruflich sich weiterentwickeln kann, das ist so der Typ Mensch, der oft vermittelt wird. Und ich denke, da sind viele Ursachen in diesem Bereich zu suchen.
Vielleicht spielt auch eine Rolle die geforderte berufliche Flexibilität, dass es einfach heutzutage von einem jungen Menschen gefordert wird, dass er sein soziales Umfeld verlässt und 3 Jahre hier lebt und 4 Jahre dort lebt und dass, wie Sie sagen, das richtig propagiert wird, dass es im Grunde genommen der Mensch der neuen Zeit ist, der in allen Bereichen seines Lebens flexibel ist.
Ja, ich denke, das hat sicher auch eine ganz wichtige Rolle zu spielen, denn es gibt in der beruflichen Anforderung heute schon diese Erwartung, überall mitzugehen, sich weiterzubilden. Und dann bin ich einfach gebundener, wenn ich mal Kinder habe, die in der Schule sind. Und ich kann nicht alle 2 Jahre dann Wohnung und Haus wechseln, um eine neue Arbeitsstelle zu suchen. Aber genau dieses Bild wird eben ja meistens auch vermittelt. Und was mir jetzt eben auch noch einfällt, ich denke, es hat auch eine finanzielle Komponente. Natürlich ist das Single-Dasein auch nicht billiger, aber ich denke, man muss sich gut überlegen, wenn ich heute eine Familie gründe, dann ist es schon einmal eine ganz große Kapitalinvestition, die ich auch machen muss, wo ich eine gewisse Absicherung auch brauche, wenn ich eine feste Beziehung eingehe, heiraten möchte und weiß, ich will 1, 2 Kinder, vielleicht auch sogar mehr Kinder haben. Ja, dann muss ich einen festen Beruf haben. Ich muss wissen, wie ich das finanzieren kann. Und wenn ich heute so die Menschen treffe, die mir erzählen, ja, sie haben nur noch begrenzte, befristete Arbeitsverträge. Da ist ja kein großer Spielraum, solch ein Wagnis einzugehen. Ich denke, auch das dürfte eine Rolle mit dabei spielen.
Und dann ist es auch so, dass das traditionelle Familienbild zumindest in den großen Städten ja immer mehr altmodisch wirkt, sage ich mal. Trotzdem sehnen sich die meisten Menschen danach, wenn man Umfragen macht und dann den Singles sagen die wenigsten, ja, ich bin wunderbar zufrieden, ich finde es ganz toll, dass ich immer nach Hause komme und niemand ist da. Und die meisten wünschen sich eine Partnerschaft, wünschen sich eine Familie und doch bleiben ganz viele allein. Ein hoher Prozentsatz der Akademikerinnen in den 30ern hat keine Kinder. Das war früher sicherlich ganz undenkbar.
Ja, sicher, genau. Das ist ja schon auch ein Paradox, ja, dass diese Sehnsucht nach Familie, dieses Suchen einer familiären Gemeinschaft überall da ist. Also wir erleben das auch bei den jungen Menschen, die zu uns kommen, und trotzdem auch diese große Verunsicherung. Und ich denke, es hat vielleicht auch noch eine Komponente, die wir nicht ganz vernachlässigen dürfen. Es hat auch eine ganz große Wandlung stattgefunden im Verständnis der Geschlechter. Ich denke, von der Berufstätigkeit her gesehen oder vom Selbstverständnis von Männern und Frauen hat sich in den letzten, würde ich sagen mal, 3-4 Jahrzehnten vieles, vieles gewandelt. Und wenn ich dann noch hinzunehme, auch diese Verunsicherung, ja, in der Lebensform, da wird mir vieles angeboten, wo die Familie im Grunde genommen nur noch so ein Auslaufmodell für viele zu sein scheint. Und ich kann mich in allen möglichen Partnerschaften, ja, zeitlich begrenzter Art, genauso erfüllen, so wird es zumindest mal dargestellt. Und ich denke, das ist auch etwas, was im Hintergrund ja mit angeschaut werden muss, dieser Wandel im Selbstverständnis von Männern und Frauen und auch das Familienbild. Zumal die Familie nach wie vor auch ja ein Stiefkind ist unserer Politik, trotz vieler guter Bemühungen. Aber man muss ja auch sehen, dass, wenn ich eine Familie gründe, ich im Grunde genommen schlechter gestellt bin und auch oft ein Armutsrisiko habe, als wenn ich ohne Familie meinen Weg gehe.
Da möchte ich noch mal einhaken und ein jüngstes Beispiel nennen. Es wurde ja jetzt ein Gesetz erlassen, dass, wenn man sich scheiden lässt und ein Partner heiratet neu, beispielsweise der Mann, dass er dann der Ex-Frau, der Ex-Ehefrau nicht mehr unterhaltsverpflichtet ist. Das heißt, eine junge Frau, die meinetwegen ein Studium beendet hat und sich binden möchte und gerne eine Familie haben möchte und vielleicht auch dafür zu Hause bleiben möchte, weil es geht und der Mann viel verdient, die muss ich aber gleich sagen, Moment, wenn mein Mann mich irgendwann überdrüssig ist oder wenn es einfach wirklich nicht funktioniert, dann habe ich auf meinen Beruf verzichtet und bin nachher auf jeden Fall auf Sozialhilfe angewiesen. Allein so eine Perspektive, die Familie auf Zeit sozusagen anliegt, ist sie nicht hinderlich dafür, dass Menschen dieses Wagnis Bindung eingehen?
Auf jeden Fall, weil die ganzen Rahmenbedingungen für Familie und für eine stabile Ehe, die sind in der Gesellschaft im Moment nicht besonders günstig. Und es ist auch nicht abzusehen, ob sich das wirklich tiefgreifend ändert, wenn nicht wieder auch eine größere Sicherheit in Menschen selber ja wächst, wer er ist, was seine Berufung ist, und dass Familie nicht einfach nur so eine Art Auslaufmodell ist einer vergangenen Zeit oder ein Relikt, ja, so wie eine Art Dinosaurier. Wir wissen inzwischen, dass wir Familie brauchen, aber politisch gesehen und von der gesellschaftlichen Anerkennung, gerade wenn Familien sich entscheiden, mehrere Kinder zu haben, da klafft die Realität und das Wort sehr weit auseinander.
Pater Robert Maria, Sie haben auch gerade gesagt, Mann und Frau haben sich sehr verändert. Die Rolle Mann und Frau haben sich in den letzten Jahrzehnten natürlich eklatant gewandelt, sodass man sagen kann, niemand weiß eigentlich mehr genau, wie er sein soll, wie er dem neuen Rollenverständnis entsprechen soll, denn es ist ja auch gar nichts klar definiert. Und häufig, finde ich, hat man auch den Eindruck, dass Menschen gar nicht mehr trauen, sich zuzugeben, was die wahren Bedürfnisse sind. Frauen trauen sich nicht mehr zu sagen, ich würde gerne in den ersten Jahren bei meinen Kindern bleiben, weil auch mittlerweile die Männer Wert darauf legen, unabhängige, finanziell unabhängige, selbstbewusste Frauen zu haben, die ihr Kind dann eben mit einem Jahr in die Krippe geben, ganztags, um eben sagen zu können, meine Frau ist auch eine Karrierefrau, wir sind eine moderne Familie. Viele scheitern an diesen Ansprüchen. Frauen wünschen sich eigentlich den Beschützer, doch wenn er da ist, dann sagen sie, nein, das ist mir auch alles viel zu altmodisch, ich möchte jemanden haben, der abwäscht und den Kinderwagen schiebt. Doch das ist dann auch nicht das, was man vom Mann erwartet. Also allgemeine Verunsicherung herrscht.
Ja, ich denke, früher war vieles selbstverständlicher, was nicht immer besser war, aber es war vieles ungefragt. Und heute, denke ich, hat sich vieles sicher auch zum Guten verschoben. Ich denke, so das Selbstverständnis auch in der Rolle von Mann und Frau, da ist sicher auch vieles, was gut ist, was aufgebrochen ist, wo manche Strukturen auch sich verändert haben, die nicht unbedingt immer ganz christlich waren. Aber ich denke, wenn ich jedes Mal neu erfinden muss, wie wir die Beziehung gestalten und wer jetzt nun welche Rolle und welchen Part spielt, dann ist das schon nicht ganz einfach. Und die meisten sind es die Frauen, die gerade unter diesem Anspruch, Doppelanspruch, überall verfügbar zu sein in der Karriere und im Beruf doch auch ja da zu sein und voll ihre Leistung zu bringen, auf der anderen Seite daheim auch wieder präsent zu sein, das ist oft eine enorme Überforderung, die zulasten der Frau geht. Wobei ich es nicht sagen wollte, dass es den Männern immer leichter ist. Sie haben natürlich auch wachsende Beanspruchungen im Beruf und ich denke, dass hier natürlich auch vieles sich gewandelt hat, aber die Hauptlast sehe ich schon auch bei den Frauen, zumal wenn dann auch Kinder da sind.
An dieser Stelle wollen wir ein wenig Musik hören und dann machen wir weiter bei Radio Horeb in unserer Sendereihe Lebenshilfe. Single, aber nicht solo. Und wir wollen dann beleuchten, was ist denn der Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamsein? Wie kann man ein Single-Dasein so gestalten, dass man nicht einsam ist, dass man sich in einer Gemeinschaft geborgen fühlt oder vielleicht auch doch noch den Partner findet, nach dem man sich sehnt? Darüber bin ich heute im Gespräch mit Pater Robert Maria Weinkötz. Er ist Bruder vom gemeinsamen Leben in Waghäusel und mein Name ist Katja Karif. Pater Robert Maria Weinkötz, wir haben gerade ein wenig beleuchtet, warum die Zahl der Singles wohl so eklatant steigt in unserer Gesellschaft. Man kann natürlich auch als Single sein Leben ganz unterschiedlich gestalten. Es gibt die Menschen, die wirklich einsam sind, die zurückgezogen leben, die den Kontakt zur Außenwelt weitgehend abgebrochen haben, beziehungsweise ja, verloren haben. Vielleicht, weil sie nicht mehr arbeiten gehen, weil sie krank sind, weil sie einen Partner verloren haben oder weil sie mit Schicksalsschlägen einfach nicht fertig werden und nicht mehr die Kraft aufbringen, herauszutreten. Es gibt aber auch die, die eingebettet sind in einen großen Freundeskreis, die ein soziales Netz haben, auf das sie zurückgreifen können. Was ist denn der Unterschied zwischen den Begriffen Alleinsein und Einsamsein?
Ja, das ist eine interessante Frage. Ich habe letzte Woche gerade eine ältere Dame getroffen und die hatte ich gefragt, leben Sie alleine? Dann sagte sie, nein, ich bin nicht alleine. Dann habe ich nach ihrem Mann gefragt, dann sagte sie, ich habe keinen Mann und ich habe auch keine Kinder. Dann sage ich, ja, wie leben Sie? Sagte sie, ich bin zwar alleinstehend, aber ich fühle mich nicht allein. Und das war für mich ganz interessant, weil sie sagt, ich habe in meinem Glauben vor allen Dingen einen Halt gefunden und ja, eine Gemeinschaft. Sie hört auch regelmäßig Radio Horeb, habe ich dann erfahren. Und über diese Glaubensgemeinschaft, sagt sie, fühlt sie sich überhaupt nicht einsam und sogar eingebunden in eine ganz große Gemeinschaft mit anderen. Und ich denke, das ist genau der springende Punkt. Ich kann einsam sein in einer Ehe, einsam sein mitten unter vielen Menschen oder ich kann wirklich alleine leben, als Single, aber doch nicht allein mich fühlen und nicht einsam. Und ich denke, da kommt es viel darauf an, ja, zunächst mal auf drei Komponenten, die ich so spüren kann. Es gibt Menschen, die sind mit sich selber noch nicht im Klaren und die haben mit sich selber noch vieles auszutragen. Und da merke ich oft, wenn so die Beziehung zu uns selber nicht heil ist, dann können wir auch ganz schlecht mit anderen voll in Gemeinschaft leben und auch eine gute, ausgewogene Beziehung zu anderen finden. Vieles kann dann durch eine gute, gesunde Beziehung zu Gott auch in einen Ausgleich wiederkommen. Aber so diese drei Richtungen, in denen sich so mein Leben bewegt, ich glaube, da ist es wichtig, eine gewisse Stabilität und Ausgeglichenheit zu finden. Ich zu mir, ich zu den anderen und dann meine Beziehung auch zu Gott. Und dann kommt es tatsächlich zu diesem Gefühl, ich lebe zwar allein, aber ich bin nicht einsam. Wobei ich sagen würde, es gibt immer wieder Punkte, wo ich ja diese letzte Einsamkeit mit niemandem teilen kann, außer mit Gott. Es gibt Bereiche, die kann ich nicht mal mit meinem Ehepartner teilen, weil wir trotz langer Jahre gemeinsamen Lebens uns doch noch in diesem Punkt nicht ganz verstehen. Und das braucht es auch, das gehört auch ganz normal zur Persönlichkeit eines Menschen, dass es Bereiche gibt, wo er ein Einsamer bleibt. Aber so eine gesunde soziale Beziehung zu anderen, das hängt viel davon ab, ob ich auch selber zu mir eine gute und liebevolle Beziehung geschenkt bekam schon.
Das sind die Komponenten, die Sie erstmal beleuchten, Pater Robert Maria. Und es, in der Begrifflichkeit liegt ja auch schon ein Unterschied. Ja. Allein, ne? All-eins, also mit allem einsam oder einsame, wobei natürlich auch einsame Frucht bringen kann. Ja. Und da ist man wieder dabei zu sagen, die Beziehung zu sich selbst spielt eine große Rolle. Sie haben gerade gesagt, die Beziehung zu Gott ist natürlich auch eine Basis, wenn man eine Beziehung hat zu Gott und sich geborgen weiß, im Letzten geborgen weiß, dann kann man sicherlich sein Leben anders gestalten, als wenn man Angst hat, da ist wirklich gar nichts, was mich hält.
Ja, wenn ich mich nur definiere über Beziehungen zu den anderen oder über sozialen Erfolg und so weiter, ja, das sind Werte, die sind für eine Dauer ja begrenzt auch nur tragfähig. Und es gibt ja Beziehungen gerade zu Gott, diese Beziehung, die trägt mich auch dann, wenn ja auch menschliche Beziehungen plötzlich brechen oder nicht mehr so tragfähig sind. Ja, oder wenn sogar mein ganzes soziales Umfeld durch eine Arbeitslosigkeit unter Umständen zusammenbricht oder durch eine Krankheit. Ich habe das vor einiger Zeit mal ganz erschütternd von einer Frau erzählt bekommen, die hatte ja eine schwere Erkrankung gehabt als junge Frau und hat plötzlich ihren ganzen Freundeskreis verloren. Und der Einzige, der zu ihr hielt, das war dann auch ihr jetziger Mann, das war ihr damaliger Freund. Und er hat es durchgetragen, auch diese ganze Zeit der Krankheit, ohne zu wissen, wie das Ganze ausgehen wird. Und es sagte, das war für sie eine ganz schmerzliche, aber auch wichtige Erfahrung zu spüren. Was trägt wirklich? Die Beziehung zu Gott hat sie auch wieder neu gefunden, aber auch dann ihren Mann fürs Leben. Und das sind Dinge, die schon auch ganz entscheidend sind. Wo gründe ich mein Leben und was zählt in meinem Leben, auf was kann ich mich verlassen? Und wo sind einfach auch Beziehungen, die auf Dauer so nicht ja Stütze sein können? Oder wo ich sogar andere überfordere, wenn ich mich nur auf sie stütze und ein Freundeskreis plötzlich wegbricht, ja, durch irgendwelche Umstände.
Ein Thema liegt mir doch auch noch am Herzen, und zwar ist das Thema Singles und Kirche. Denn auch hier haben Singles schwer, Kontakt zu finden. In den Kirchen sind meistens noch heile Familien zu finden. Es sind überwiegend Ehepaare mit Kindern oder eben Witwen oder Witwer, die sich im Seniorenkreis wiederfinden. Aber so der typische Single, den wir jetzt gerade beschrieben haben, den findet man in den Kirchen seltener. Und es ist ja auch berechtigt, aber es ist ja auch so, dass zum Beispiel zu Weihnachten oder zu den Festtagen sagt der Priester, ja, und bitte, lieber Gott, segne unsere Familien, oder wenn wir jetzt heimgehen in unsere Familien, wir gehen jetzt alle zu unseren Familien. Also es wird der Single eigentlich nicht wirklich beachtet. Und ich weiß, dass das vielen sehr weh tut. Und es ist auch so, dass man als Single nicht unbedingt von Familien ganz leicht eingeladen wird. Es treffen sich dann häufig eben die Ehepaare untereinander, aber der, der eben dabei steht, der wird dann häufig einfach gar nicht gesehen. Empfinden Sie das auch so in Ihrer Gemeinschaft? Haben Sie damit schon Erfahrungen gesammelt?
Ja, ich habe eine persönliche Erfahrung, die kam aus einer Predigt, wo mich dann hinterher eine Frau ja etwas traurig und fast etwas böse angerufen hat, wo es um Singles ging, und ich hatte damals in der Predigt davon gesprochen, ja, von den Alleinstehenden und ja, so ein Klischee vielleicht bedient, und sie fühlte sich sehr getroffen, weil sie genau in der Situation war, dass sie jahrelang schon einen Partner suchte, aber keinen gefunden hat. Sie ist inzwischen verheiratet, aber damals war es nicht so. Und da habe ich schon gespürt, das ist ein ganz sensibler Bereich. Wir haben bei uns in den Gottesdiensten, besonders am Sonntagabend, viele junge Leute, viele Alleinstehende. Und ich kann sagen, so von den Leuten, die zu uns kommen, auch hier ins Haus, sind viele Singles dabei, auch Jüngere, die sich dann auch ja, treffen, ganz ungezwungen, auch im Gebet zusammenkommen. Und es ist schon eine Möglichkeit, Gemeinschaft mit anderen zu finden. Es gibt auch die Singles, die würden sich vielleicht so gar nicht bezeichnen, aber die aufgrund der Lebenssituation gar keinen Partner finden können. Die sind leicht behindert oder sie haben sonst eine, ja, in ihrer Biografie so einen Bruch, ja, der es einfach unmöglich macht, dass eine feste Partnerschaft entstehen kann. Aber es ist wunderbar für mich zu sehen, dass sie kommen und ja auch sich hier wohlfühlen, die Gemeinschaft mit anderen genießen und ja manchmal auch ganz kindlich fragen, ob sie keine Last sind und ob sie willkommen sind. Sie wollen einfach ein Stück weit Geborgenheit und Heimat finden, auch in den Klöstern. Und da, denke ich, ist auch eine wunderbare Aufgabe, die wir hier haben an den Menschen.
Es ist das erleben Sie so, Pater Robert Maria Weinkötz. Dennoch, hier in Berlin, es gibt so viele Singles hier. Man kommt auch natürlich ins Gespräch oder man sieht es in der Gemeinde oder auch bei älteren Leuten, die eben dann doch allein gelassen werden, wo dann Ausflüge, wo dann keiner sagt, möchtest du nicht auch mitkommen oder so. Vielleicht können auch die Menschen, die eben in Familie leben, einfach auch den Blick einmal ja, über den eigenen Tellerrand hinausrichten und eben sehen, dass es auch andere Menschen gibt, die vielleicht danach dürsten, eingeladen oder angesprochen zu werden.
Ja, ich denke, das ist wichtig eigentlich für uns alle, dass wir den Blick immer ein Stück weit auch über unsere kleine Lebenswelt hinaus lenken. Das gilt natürlich für die Familien, soweit sie dazu fähig sind, auf andere zuzugehen. Aber ich denke, das ist sicher ein Phänomen, dass wir alle miteinander achten müssen, den Blick zu haben für die Menschen, die vielleicht nur ein gutes Wort brauchen, die gar nicht viel brauchen, aber die gefragt werden möchten, was machst du? Und ja, und diese Gleichgültigkeit, die sich so doch auch ausbreitet, auch in christlichen Gemeinden, dass wir die überwinden und dass das nicht zur Tagesordnung wird, dass wir miteinander wirklich so leben, dass wir spüren können, wir haben Interesse aneinander. Und ich finde, das gilt für die Singles, aber das gilt auch für viele, viele ärmere oder durch andere Lebensumstände benachteiligte Menschen, die so mit uns leben, in den Städten oder auch in den Gemeinden. Und da finde ich, es kommt mir etwas in den Sinn, was so im Moment bei den Fokularen das Leitwort für diesen Monat Juli ist. Das ist ein Wort aus der Heiligen Schrift, dass wir das den anderen auch schenken sollen, was wir selbst erwarten. Ich denke, das ist ein ganz guter Weg, wenn ich so in der Gefahr bin, in Selbstmitleid zu fallen oder auch nicht weiß, wie ich so aus meinem Schneckenhaus rauskomme, mal zu fragen, was könnte ich denn tun für andere oder wo ist etwas, wo ich mich einbringen kann, ja, wo andere etwas geschenkt bekommen von mir, was ich eigentlich selbst für mich ersehne. Da ist ein ganz wichtiger Weg für mich, also ein geistlicher Weg auch, dass wir aus dieser Gefahr der Isolierung herauskommen. Es gibt ein Wort aus dem Propheten Jesaja: Brich dem Hungrigen dein Brot und im Dunkel wird dein Licht aufgehen. Und es ist genauso diese Erfahrung. Schenk das, was du selbst eigentlich für dich begehrst, dem anderen, lass ihn dir zeigen, der vielleicht noch ärmer ist als du, und es wird auf dich viel Segen und neues Leben auch zurückkommen.
An dieser Stelle hören wir Musik und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind eingeladen, anzurufen und Ihre Fragen zu stellen oder sich einfach mit Beiträgen an diesem Thema zu beteiligen. Single, aber nicht solo. Mit diesem Thema beschäftigen wir uns heute in der Sendereihe Lebenshilfe hier bei Radio Horeb. Katja Karif, mein Name, und Gesprächsgast der heutigen Sendung ist Pater Robert Maria Weinkötz. Er ist Bruder vom gemeinsamen Leben in Waghäusel. Und wir begrüßen Frau Geig aus Otterfing. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ja, ich habe mal eine Frage. Wie kann man das erkennen praktisch, was seine Berufung quasi, was wirklich bestimmt ist für einen, ob das praktisch, ob man jetzt ins Kloster gehen soll oder ob man sich einen Partner suchen soll?
Ja, eine ganz wichtige Frage. Ich denke, dass sie auch von persönlichem Interesse ist, jetzt wenn Sie sie stellen.
Ja.
Ja, also ich denke, das ist natürlich eine Frage, die wir zunächst mal mit Gott besprechen müssen. Ja. Und weil er für uns einen Ruf hat, mit dem er uns glücklich machen möchte. Und ich denke mal, immer wieder ist ein guter Weg zu spüren, wonach sehne ich mich? Was ist so die tiefste Sehnsucht in meinem Herzen? Und nicht nur zu schauen, was kann ich, sondern wo geht meine Sehnsucht hin? Und ich denke, da ist ein ganz wichtiger Punkt, spüre ich, dass ich ja in einer Familie, in der Gründung einer Familie, wirklich glücklich sein könnte. Und Ignatius sagte, man muss mit diesen Entscheidungen mal so eine Weile schwanger gehen, so tun als ob, und dann zu spüren, was bleibt in mir zurück. Ob da wirklich Freude bleibt und umgekehrt auch den Weg mal gehen, mal das durchspielen. Wie würde es mir gehen, wenn ich so ganz mein Leben in einem Kloster oder in einer Gemeinschaft, in einer geistlichen Gemeinschaft verbringen würde? Würde ich auf Dauer etwas vermissen, was so schwer wäre, dass ich es nicht leben könnte. Aber das sind natürlich Dinge, die wir sehr im Gebet prüfen müssen, auch manchmal im Gespräch mit Menschen. Das hat mir früher geholfen bei der Berufungsfindung, die mir auch gesagt haben, du, das ist was für dich, das traue ich dir zu, du kannst gut zuhören. Und das hat mir dann auch Mut gemacht, auf meinem Weg weiterzugehen. Aber ich denke, ohne diesen Rückbezug zu Gott, und ohne dieses Hineinhören in unser eigenes Herz werden wir es schwer haben, diesen Ruf zu finden. Ich darf natürlich auch Gott bitten um ein Zeichen und sagen, bitte für mich und hilf mir, wenn es mein Weg ist, die rechte Gemeinschaft oder den rechten Partner zu finden. Es gibt ja diese Bewegung auch, ja zum Beispiel Katz-Treff, wo junge Leute drum beten und auch versuchen miteinander in Kontakt zu kommen, um einen guten christlichen Partner, katholischen Partner im günstigsten Falle auch zu finden. Auch da, denke ich, sind es Möglichkeiten zu spüren, zu probieren und zu schauen, wie komme ich damit zurecht.
Ja.
Mhm. Ja.
Also vielen Dank.
Ja, aber auch viel Segen für Ihre eigene Berufungsfindung und ich möchte das auch nachher noch mit ins Gebet nehmen.
Dankeschön.
Vielen Dank, Frau Geig. Wir begrüßen eine zweite Hörerin. Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Karif. Grüß Gott, Herr Pater. Ich möchte vordergründig sagen, so bunt wie das Leben ist, bunt und vielfältig, so bunt und vielfältig sind auch die einzelnen Möglichkeiten.
Ja.
Was ich zum eigenen, meine eigenen Gedanken, speziell für mich, fällt mir ein, ich bin ein Kriegskind.
Ja.
Und mir kommt immer mehr zum Bewusstsein, die Frauen, die mussten damals alleine sein. Die Väter wurden in den Krieg geholt, ob sie wollten oder nicht.
Ja, genau.
Nicht alle haben gewollt. Und die kamen oftmals nicht zurück. Mein Vater ist vermisst. Ich habe ihn gar nicht gekannt. Und meine Mutter blieb bis zum Ende ihres Lebens alleine.
Ja.
Sie wurde ausgelacht, weil sie sich keinen Freund genommen hatte. Sie wurde ausgelacht, weil sie keine Onkelehe geführt hat. Ja. Sie hat immer gesagt, ich hatte einen Mann geheiratet und dem bleibe ich treu. Und mein Vater kam nie mehr zurück. Sie starb und sie wusste noch nicht, wo er war, wo er geblieben war. Lebt er noch, lebt er nicht mehr.
Ja, ja?
Und ich denke,
sehr schwer,
das sind die eigentlichen Heldinnen, möchte ich sagen. Mhm. Und heute macht man sich's einfach meiner Ansicht nach ein bisschen zu leicht. vordergründig sagt man, man traut sich zu wenig zu, sich selbst. Es könnte ja sein, es geht daneben, es könnte ja sein, ja. Ich denke, man muss zu sich Vertrauen haben. Das, also, ich weiß nicht, ob Sie mich verstehen, was ich meine. Sich ja. selbst so viel zutrauen, ja. das schaffe ich, ohne überheblich zu sein.
Ja.
Aber es ist zu viel Angst, es schwingt zu viel Berechnung auch mit, möchte ich meinen. Und wenn halt kein Partner zu finden ist, egal jetzt wie, man muss ja nicht so verbissen daran. Wer verbissen sucht, der wird ihn nicht finden.
Ja, sicher, da mag vieles wahr sein, was Sie jetzt sagen. Und ich denke, das ist eine Erfahrung, die in der Familie sicher sehr ja, prägend war. Aber vor der wir auch viel Achtung haben müssen.
Natürlich.
Wenn solche Frauen solche Wege geführt werden und das auch dann durchtragen. Ich denke, dass Sie damit auch für viele sprechen, die jetzt auch zuhören werden, denen solch ein Schicksal zugemutet wurde. Aber ich denke auf der anderen Seite wieder, ein Mensch, der weiter schaut als auf dieses Leben und weiß, gut, letztlich bin ich mit allem meinen Lebensentwürfen, auch die, die ich nicht verwirklichen kann, bei Gott geborgen, die tun sich leichter. Aber ich denke, dass dieser Horizont für viele ja oft gar nicht sichtbar ist und dann auch tatsächlich so tiefe Verunsicherung auch schon bei vielen jungen Menschen da ist, die es einfach nicht schaffen, dieses Wagnis einzugehen, weil sie sich selber nicht sicher sind und dann auch durch die Erfahrungen dessen, was sie erlebt haben in Familie oder im Freundeskreis, auch den Mut nicht finden können. Ja, und das ist schon auch eine Tragik. Ja,
ja, natürlich ist es auch so, dass Kinder bei ihren Eltern, die sich getrennt haben, schon diese Situationen miterleben können oder müssen. Dann kommt der nächste Freund, dann geht die Verbindung wieder auseinander und so summiert sich das, steigert sich das. Ja, ne? Wo soll ein Kind dann die Basis finden? Es
sind viele, viele verwundete Herzen, die dann auch sich immer schwerer tun, diese feste Bindung dann auch einzugehen.
Ja.
Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Dankeschön.
Und wir begrüßen.
Dankeschön.
Und wir begrüßen jetzt noch eine Hörerin, und zwar Frau Würz aus München. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich wollte nur sagen, ein Moment kam da gar nicht zur Sprache, und zwar, was ich erlebt habe. Und zwar habe ich, als ich so reif war, um zu heiraten, habe ich gesagt, lieber Gott, schenk mir einen Mann. Ja. Am nächsten Tag habe ich meinen Mann kennengelernt. Also das ist bei mir vielleicht auch ein bisschen einfach gegangen. Bei allen wird es nicht so gehen. Aber ich meine, man sollte doch auch den lieben Gott ein bisschen einschalten. Denn im Nachhinein, ich bin jetzt 40 Jahre verheiratet, hat der liebe Gott tatsächlich das Beste für mich ausgesucht.
Wunderbar, wenn Sie so sagen können. Schön. Ja, das ist ganz wichtig, dieses Zeugnis jetzt, ja.
Ja, also, und dann, was auch noch nicht zur Sprache kam, also wenn man heiratet, muss man ja auch seine Jungfräulichkeit aufgeben. Und Sie sagen immer, man muss gefühlsmäßig da entscheiden, was man nun will. Also ganz entschieden muss man sich dann auch für die Sexualität entscheiden. Und das ist ein ganz triftiger Grund für viele. Manche sind tatsächlich also für die Jungfräulichkeit, und das sollte man sich doch prüfen.
Ja.
Denn das kommt ja auch dann noch zur Sprache. Also man kann nicht nur einfach rein gefühlsmäßig, man muss auch irgendwie verstandesmäßig da urteilen, finde ich.
Ja, klar. Ich meine, ich musste mit einverstanden sein, meine Sexualität ist so zu leben, wie es dann dieser Lebensform entspricht.
Wie es dann das entspricht, und das ist etwas ganz Entscheidendes.
Ja, ja. Aber ich kann es ja auch nicht als Zölibatäre einfach abstreifen. Auch da muss ich einen versöhnten Weg gehen, damit ich eine gute und erfüllte Beziehung auch zu Gott und zu den Menschen leben kann.
Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Würz. Pater Robert Maria, um Wege aus der Einsamkeit zu finden, haben wir jetzt zwei wichtige Aspekte schon gehört. Einmal nämlich, dass man mit sich selbst möglichst im Reinen sein sollte. Und dann natürlich, dass man auch eine Gottesbeziehung, eine heile Gottesbeziehung hat, in der man sich aufgehoben fühlt. Wenn beide Aspekte erfüllt sind, fällt es einem sicherlich viel leichter, auch auf andere Menschen zuzugehen. Sie haben eine Vision, nämlich das Haus der christlichen Nächstenliebe, um eben Singles aus ihrer Einsamkeit herauszuholen, um Menschen wieder zusammenzuführen. Darf ich Sie bitten, diese Vision dieses Hauses einmal zu skizzieren?
Ja, es ist eine Vision, die nicht von mir stammt, die meiner geistlichen Mutter aufs Herz gelegt wurde und die mich schon seit 25 Jahren begleitet. Und sie hat es in den, ja, im Jahr 2000 etwa so vom lieben Gott aufs Herz gelegt bekommen, als Anruf für die Kirche unserer Zeit, solche Häuser zu gründen. Das hat mich selber sehr angesprochen. Und da geht es nicht zuallererst jetzt nur um Singles, sondern um das, was in der Gesellschaft am Zerbrechen ist und immer mehr auch gefährdet ist, in der Kirche in einer Art christlich gelebten Großfamilie wieder zu leben und ein Stück weit auch das wieder lebendig zu machen, was so in einzelnen Familien nicht mehr möglich ist. Da geht es darum, dass Menschen ganz verschiedener Lebensalter, auch verschiedener Lebensgeschichte zusammen in einem größeren Haus miteinander leben können. Da können Familien dabei sein mit Kindern, Alleinerziehende. Da können ältere Menschen, ganz normale Singles mit anderen leben. Und natürlich auch Menschen, die von ihrer Lebensgeschichte eine Verwundung aufweisen oder irgendwo auch sich schwer tun, mit ihrem Leben zurechtzukommen, dass man sie mittragen kann. Aber ideal ist, dass in einer Art Großfamilie, wo Gott die Mitte ist, ein Miteinander gelebt wird, wo jeder dem anderen die Gaben, die er hat, auch schenkt, weiter mit einbringt in das Ganze, um so ein Stück weit ja den Weg mit anderen zu gehen und Gemeinschaft, familienähnliche Gemeinschaft wieder erfahrbar werden zu lassen. Und das ist sicher ein Anruf, der für unsere Tage sehr aktuell ist und wo wir glauben, dass er auch ganz gut hierher passt, unserer Wallfahrtskirche, die der Mutter mit dem gütigen Herzen geweiht ist, damit so das gute Herz Gottes wieder spürbarer wird für die Menschen, deren familiäre oder soziale Strukturen irgendwo einen Bruch haben oder die auch selber so eine innere Heimat suchen und die sie nirgends mehr finden können. Und das ist so etwa der Sinn dieser Vision und wir versuchen mit Gottes Hilfe sie auch in die Realität umzusetzen.
Wie weit ist denn das schon gediehen, wenn ich fragen darf?
Ja, es ist schon sehr weit gediehen. Also wir versuchen so vorzugehen, dass wir sagen, gut, wenn es der Wille Gottes ist für diesen Ort, der hat schon viel vorbereitet, da muss er selber dafür sorgen. Und das ist inzwischen schon so weit gediehen, dass wir uns Gedanken gemacht haben, wie könnte das Haus sein, wie groß dürfte es sein, die Pläne mal entworfen haben und auch mal durchgerechnet haben, kann sich so ein Haus tragen. Und das ist recht weit gediehen. Wir brauchen jetzt nur noch natürlich Menschen, die das mit unterstützen, die sagen, gut, vielleicht wird mich das sogar ansprechen. Und ich steuere mein Kapital, das ich habe, vielleicht gegen Wohnrecht ein. Ich habe hier die Möglichkeit, meinen Lebensabend zu verbringen. Oder wir suchen noch jemand, der sagt, das ist etwas, was wirklich ein soziales, christlich geprägtes Engagement unserer Zeit ist, was wichtig wäre. Und dafür möchte ich Geld zur Verfügung stellen, dass das Wirklichkeit werden kann. Da vertrauen wir ganz auf die Vorsehung. Also es ist weit gediehen, aber ich sage jetzt mal das kurz. Wir brauchen noch einmal das Kapital, um es umzusetzen und auf der anderen Seite natürlich auch die Menschen, die so ein Haus prägen. Man kann sowas nicht einfach bauen und dann sagen, das wird schon selber gehen, sondern es braucht natürlich auch Menschen, denen dieses Anliegen ganz ins Herz fällt und die sagen können, dafür möchte ich meine Zeit, meine Lebenskraft auch einsetzen.
Wer sich angesprochen fühlt, ich werde am Ende der Sendung noch einmal die Telefonnummer von Pater Robert Maria Weinkötz durchgeben. Ja, Wege aus der Einsamkeit heraus. Eine Vision ist das Haus, das Gemeinschaftshaus, was Sie im Auge haben, was Sie gerne gründen möchten. Wie kann denn aber jemand, der beruflich meinetwegen fest eingebunden ist oder der sagt, ach, ich möchte jetzt eigentlich nicht unbedingt in Gemeinschaft leben, ich fühle mich in meiner Wohnung, so wie ich lebe, relativ wohl, ich möchte aber gerne Bindungen eingehen, ich möchte gerne, dass es Menschen gibt, denen ich wichtig bin und die mir wichtig sind. Was können diese Menschen tun, um solche Bindungen zu leben?
Ja, ich denke, das ist zunächst mal wichtig wäre, dass sie natürlich ihr Lebensumfeld beibehalten können, das möchten sie ja auch, aber fragen, wo finde ich eine Möglichkeit, mich mit meinen Gaben auch einzubringen. Das heißt, zunächst nicht nur zu fragen, was kriege ich, sondern wo kann ich mich einbringen. Und es ist oft ein guter Weg, wo sich dann Türen öffnen. Aber ich denke, da gibt es viele Möglichkeiten, je nach Lebensalter, dass ich Anschluss suche, ganz normal, vielleicht in der Gemeinde oder bei Seniorenkreisen, wenn ich älter bin, wenn es dort gelingt oder wenn es Menschen sind, die im Berufsleben noch drinstehen, sicher auch der Weg, auch mal in der Kirchengemeinde zu fragen, gibt es andere junge Erwachsene, die sich schon irgendwo treffen? Wenn ich die nicht finde, dann habe ich vielleicht als jüngerer Mensch noch auch Möglichkeiten, übers Internet oder andere Kommunikationsformen, ja, Gemeinschaften, Kontakte zu suchen, zu pflegen. Aber ich denke, da hängt viel davon ab, ja, was ich selber möchte, wie weit ich mich da reingeben kann und sicher auch ein Stück weit, ja, das, was vorhin eine Hörerin angesprochen hat, das Beten darum, ja, dass mir solche Menschen zugeführt werden, mit denen ich eine lose Form von Gemeinschaft oder Freundschaft pflegen kann.
Was kann in den Gemeinden noch anders werden, um die Gemeinschaft zu stärken?
Ja, ich denke mal ganz allgemein, dass wir als Kirchengemeinden lernen müssten, viel mehr wieder zu spüren, wir sind selber mit einem Auftrag als Getaufte verantwortlich für das Leben in der Gemeinde, was da ist oder nicht da ist. Und da fängt für mich schon das an, was ich vorhin schon mal angedeutet habe, dieser Blick füreinander, dass ich nicht weiß oder dass ich nicht einfach davon ausgehe, dafür ist die Caritas zuständig, da ist der zuständig, sondern dass diejenigen, die in der Gemeinde leben, mal schauen, was kann ich jetzt in der Gemeinde einbringen. Und wenn ich etwas vermisse in der Gemeinde, vielleicht kann ich selber den Anfang machen, kann sagen, ich suche ähnliche Gleichgesinnte, lade zu ein, das ist auch ein Weg. Und wenn ich es dort nicht finde, dann denke ich, können auch zentralere Orte, geistliche Zentren oder Klöster, auch Orte werden, wo solches dann sich beheimaten kann, was in kleinen Gemeinden vielleicht auch nicht mehr geht. Aber dieser Blick füreinander und dieses, ich bin selbst zunächst mal für das verantwortlich, was hier lebt oder nicht lebt, das zu wecken, das finde ich der erste wichtige Schritt.
Häuser, Gemeinschaftshäuser gibt es ja auch in vielen Regionen dieses Landes. Es gibt immer mehr diese Mehrgenerationenhäuser, die jetzt auch nicht unbedingt einen christlichen Hintergrund haben. Ist das auch eine Möglichkeit, einfach mal zu schauen, wo gibt es Wohngemeinschaften oder eben diese Mehrgenerationenhäuser? Wo kann ich vielleicht meinen Platz finden, um eben Gemeinschaft zu leben?
Ja. Das ist sicher eine Möglichkeit, wobei wir natürlich auch sagen müssen, dass das, was sich als Mehrgenerationenhaus darstellt oder mit diesem Titel verbunden ist, oft keine Lebensgemeinschaft ist. Das sind meistens Orte, wo bestimmte soziale Dienste vernetzt werden, wo Angebote sind, von mir aus eine Krabbelgruppe und dann ein Mittagstisch und dann wieder ein Altentreff, wo etwas vernetzt wird für andere in einer Kommune. Ich denke, auch das ist etwas, was in diesem Haus der christlichen Nächstenliebe einen ganz wichtigen Platz haben sollte, dass nicht einfach nur ein Haus für, sagen wir, 30 Personen unterschiedlichen Lebensalters gefunden und gebaut wird, die sich dann untereinander verstehen, sondern solch ein Haus muss nach außen wirken können. Da müssen dann auch Räume da sein, wo genau diese Dinge, die in der Gesellschaft gebraucht werden oder in Gemeinden gebraucht werden, wieder beheimatet werden können. Und dann kommt es dann schon dazu, dass von mir aus, wenn sich es einrichten lässt, weil man spürt, es ist ein Punkt, der wichtig wäre, dass Kinder kein Mittagessen haben zum Beispiel, dass man sagt, man bietet ab und zu in der Woche einen Mittagstisch für Kinder an, dass dann andere kommen können und sagen, da bin ich dabei und helfe mit, dass das organisiert wird. Oder es ist ein Seniorentreff zu machen oder Ähnliches, wo ich genau spüre, da muss ich auf Leute zugehen und ich brauche aber Helfer. Genau da kann ich mich dann einbringen. Das ist für die Bewohner dieses Hauses wichtig, aber da ist es dann auch möglich, dass von außen Leute dazukommen, die das mittragen, dass das auch hineinwirkt in die Gemeinden, in die Gesellschaft, in der solch ein Haus dann beheimatet sein soll.
Das heißt, um aus der eigenen Einsamkeit herauszutreten oder um das Alleinsein zu überwinden, kann ich auch schauen, was habe ich denn für Gaben, wo werde ich denn eventuell gebraucht? Nicht den Blick darauf richten, ich bin bedürftig, sondern eben auch den Blick darauf richten, ich bin wertvoll und was kann ich schenken?
Genau, das ist oft ein Blick, der ja so in der Haltung, in der viele in der Gesellschaft heranwachsen, etwas im Hintergrund ist. Es wird oft geschaut, ja gut, wo kriege ich was? Oder man denkt dann zu schnell wieder daran, ja, das sind ja Menschen, die brauchen jetzt fachgerechte Therapie und ich weiß nicht was, das kann in einem solchen Haus nicht geleistet werden. Aber diese ressourcenorientierte Ausrichtung zu schauen, wo habe ich denn meine Gaben? Wenn vielleicht eine ältere Dame da ist, die sagt, ja gut, ich habe keine eigenen Enkel, aber ich gehe so gern mit Kindern um, ich hüte jetzt von mir aus die Kinder der Alleinerziehenden, die jetzt am Nachmittag mal weg muss, mit einer gewissen Vereinbarung muss man das natürlich regeln, dann sind es doch wunderbare Gaben, die sich ergänzen können. Oder ein junger Mann oder eine junge Frau, die sagt, ich habe noch keinen Beruf gefunden, weiß nicht so recht, was ich werden soll, wie es weitergehen soll, die dann einfach in einem solchen Haus mit dabei ist und für andere sich engagiert und dann sagt, ich bin dabei und bringe meine Gabe, meine Zeit ein, um von mir aus einen älteren Menschen jetzt zu begleiten für eine gewisse Zeit. Das sind genau die Dinge, ressourcenorientiert, das anzuschauen und einzubringen, was ich kann.
Noch einmal zu diesem Haus. Wie lange darf man denn dann da leben? Darf man sich da richtig verwurzeln und sagen, so hier habe ich jetzt meinen Platz gefunden? Oder ist das doch als Übergang gedacht, bis man, ja, weiß ich nicht, stabil genug ist, um wieder dort auszuziehen?
Ja, also ich denke, das kann ganz unterschiedlich sein. Es gibt vielleicht für den älteren Menschen dann die Sehnsucht, jetzt dort angekommen zu sein, wo er seinen Lebensabend verbringen möchte. Das kann dann auch länger sein. Und dann gibt es vielleicht Situationen, ja, für eine Alleinerziehende mit Kindern oder vielleicht auch für eine Schwangere, die im Moment einen gewissen Schutzraum braucht und eine gewisse Zurückgezogenheit, wo man sagen kann, gut, das kann man begrenzen für eine bestimmte Zeit oder für den jungen Menschen, der sagt, ich brauche so eine Art Orientierungsjahr, das kann dann auch kürzer sein. Ich denke, das muss man ganz individuell mit den Einzelnen dann vereinbaren und anschauen.
Pater Robert Maria Weinkötz, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Sendung. Ich danke Ihnen für diese vielen Ratschläge und guten Ideen. Und natürlich wünsche ich Ihnen Gottes Segen für das Haus, das Sie im Auge haben. Und möge Gott seinen Segen geben. Und vielleicht beten auch viele Hörerinnen und Hörer dafür, dass so ein Haus tatsächlich entstehen kann.
Ja, das wäre wunderbar. Das würde mich sehr freuen, wenn auch viele jetzt da sind, die sagen, ich kann zwar nicht viel dazu beisteuern, aber ich möchte darum bitten und beten, dass Gottes Pläne für, wenn es in seinem Willen steht, sich in diesem Punkte verwirklichen können.
Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören und Mitmachen. Weitere Informationen können Sie bei unserem Hörerservice erhalten mit der Telefonnummer 0700 75 25 75 25. Wer einen Internetanschluss hat, kann sich diese Sendung auch als Podcast downloaden unter www.horeb.org. Bei uns im Programm geht es jetzt weiter mit der Erzählung. Es verabschiedet sich von Ihnen Katja Karif.